Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Janka Müsing und Tabea Wuttke zum Thema Demenz und Kommunikation. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, guten Morgen. Bei uns ist es jetzt morgen. Ich weiß nicht, wann du diese Podcast-Folge anhörst. Es ist ein Freitagmorgen und ich habe heute zwei Besucherinnen auf dem therapeutischen, logopädischen Sofa. Mein Name ist Cordula Winterholler und heute haben wir wieder die Perspektive der Logopädie. Ich habe es jetzt schon ein bisschen spannend gemacht. Ich habe zwei Gäste und zwar Janka und Tabea und die beiden werden sich jetzt gleich vorstellen und unser Thema ist Demenz und Kommunikation. Da wäre natürlich jetzt die erste Frage, welche Berufsgruppe habe ich mir da wohl eingeladen? Denn ich habe letztens einen Flyer zum Thema, was ist vaskuläre Demenz, mir schicken lassen von der Alzheimer-Forschung. Ein Überblick und hier sind nicht medikamentöse Therapieansätze aufgezeigt. Da gibt es die Psychotherapie, die Physiotherapie und die Ergotherapie und dann ein bisschen unspezifisch Gedächtnistraining. Janka, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Was meinst du dazu und wer bist du?
Guten Morgen, Cordula, und danke für die liebe Einladung und Einleitung. Mein Name ist Janka Müsing. Ich bin Logopädin seit über 10 Jahren, arbeite ich mit Menschen mit neurologischen Störungsbildern, sowohl im ambulanten Setting, also im Hausbesuch, als auch im klinischen Setting, auf der Stroke Unit zum Beispiel. Und ich bin in verschiedenen Lehraufträgen tätig zu neurologischen Themen und zu Kommunikation und Beratung, weil ich auch systemische Beraterin bin. Und gerade das auch sehr, sehr viel gebrauchen kann in meiner Arbeit mit Menschen mit Demenz und ihren An- und Zugehörigen, weil die doch einfach auch viel Beratung brauchen und wir auch als LogopädInnen da auf jeden Fall eine große Rolle spielen können, auch wenn wir in deinem Flyer, den du bekommen hast, noch nicht auftauchen, leider. Aber da sprechen wir ja gleich nochmal näher drüber.
Okay. Danke, Janka. Und dann sitzt hier noch Tabea. Tabea, herzlich willkommen. Wer bist du?
Ja, hallo, danke. Danke, dass ich da sein darf. Mein Name ist Tabea Wuttke. Ich bin auch Logopädin seit 20 Jahren plus tatsächlich. Und dieses Thema Demenz beschäftigt mich eigentlich schon relativ lange. Erst im Bereich der Forschung und dann spätestens, seitdem ich in der neurologischen Reha arbeite, eben auch in diesem Kontext. Und da interessiert mich insbesondere einfach auch die Therapie, der Kontakt mit den Patienten und in den letzten Jahren immer mehr eigentlich auch dieser Aspekt Kommunikation zwischen den verschiedenen Beteiligten. Also der Betroffene, der ist ja keine Insel, sondern der hat Angehörige, der hat Pflegende etc. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, der meistens bisher ignoriert wurde. Und wo ich denke, dass man von Seiten der Logopädie da tatsächlich gut aktiv sein kann und hier auch, was Lebensqualität angeht, viel bewirken kann.
Wir haben jetzt fokussiert auf das Thema Kommunikation. Wir wissen auch, das Thema Schluckstörung ist bei Demenz auch ein großes Thema. Wir haben uns heute darauf geeinigt, dass wir uns auf die Kommunikation hier spezialisieren wollen. Das, was ich jetzt euch vorgelesen habe, der Flyer, man meint ja jetzt auch die Alzheimer-Forschung-Initiative e.V., eine große Organisation, sollte etwas über Logopädie wissen. Und dann kommen wir in solchen relevanten Flyern nicht vor. Ist das etwas, was euch in eurem Berufsalltag auch begegnet, dass man sagt, Logopädie, Kommunikation, Demenz, nee, da gibt es keine Verordnung oder was macht ihr da überhaupt?
Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich oft auch sehe, gerade im ambulanten Setting, dass wenn ich die Verordnung bekomme für den Menschen mit Demenz, dann ist es häufig schon ein sehr fortgeschrittenes Stadium. Es geht häufig vorrangig um Dysphagie, um Prävention von Lungenentzündungen, wo wir dann mit der Logopädie ins Spiel kommen und das häufig auch schon ein Thema ist, gerade auch für Ärzte und Ärztinnen, die dann verordnen. In Bezug auf die Kommunikation und auch die Angehörigen als Sekundärbetroffene, wie kann ich überhaupt noch kommunizieren mit den Betroffenen, mit meinem Angehörigen? Wie kann ich den Alltag bestreiten? Gibt es Strategien, die wir anwenden können? In dem Bereich ist da irgendwie noch wenig Sichtbarkeit, dass wir als LogopädInnen da eigentlich einen ganz wichtigen Beitrag leisten können.
Tabea, wie erlebst du's?
In meinem klinischen Setting ist das natürlich ein ganz anderer Fokus sozusagen, weil ich eben nicht im häuslichen Kontext bin. Aber was ich tatsächlich immer wieder auch mitkriege, auch im Rahmen meiner Fortbildungsseminare, dass es da eben auch diese Hilflosigkeit gibt, gerade im ambulanten Setting sozusagen. Wie kommen wir da rein? Wir bekommen keine Verordnung. Das ist das eine, was die Janka gerade eben schon sagte. Und das andere ist so dieser Aspekt, es gibt irgendwie immer nur, es gibt entweder Verordnung oder keine Verordnung. Und dieser Aspekt, dass sich bei einer progredienten Erkrankung wie einer Demenz, dass sich da Kommunikation verändert und auch Probleme verändern, und dann vielleicht auch eine längerfristige Begleitung brauchen, vielleicht auch eine Beratung auf Zuruf, um vielleicht eine häusliche Situation. Viele Patienten mit Demenz werden ja zu Hause sehr lange gepflegt und eben nicht in Pflegeheimen. Und dass da ein Mehr und an Unterstützung sinnvoll sein würde und das auch vor Ort stattfinden sollte und vielleicht nicht fünfmal pro Woche, vielleicht auch nicht jede Woche, aber auf Zuruf alle paar Wochen oder Monate, das wäre halt was total Sinnvolles und was auch so zurückgemeldet wird, dass das gewünscht wird. Genau, die Janka meldet sich.
Ja, ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den du da gerade nochmal irgendwie ansprichst, dass halt auch total unklar ist, wie man sowas überhaupt verordnet eigentlich. Denn dieser Punkt Beratung, also ich merke das da auch, also das sehe ich auch in den Fortbildungen ganz viel, dass da auch KollegInnen einfach Unsicherheit haben, darf ich eigentlich beraten in der Therapie? Also ist das Therapie, wenn ich Angehörige berate oder muss ich bei Therapie grundsätzlich immer am Primärbetroffenen oder an dem Menschen mit Demenz selbst arbeiten? Und ich glaube, da braucht es einfach noch auch neue Strukturen, dass sowas überhaupt verordnet werden kann. Denn im Versorgungsvertrag zurzeit steht ja, dass Beratung irgendwie prozessimmanent stattfinden soll. Aber was genau das bedeutet und wann wir da wie viel beraten dürfen, das ist eigentlich ziemlich unklar.
Dass ich finde es ganz spannend, was ihr gerade erzählt, auch aus eurer Erfahrung. Denn das Thema Beratung, das schaut so aus, als ob es gibt eine Therapie und es gibt eine Beratung. Und dass über Beratung und Therapie wirklich Therapie steht und dann die Therapie, wie man sie sich vielleicht grundsätzlich vorstellt, mit ich beübe etwas, wir üben gemeinsam, wir haben Ziele, um auf Funktionsebene eventuell etwas zu erreichen. Und dieses hohe Maß an Beratung, weil, so wie ihr es auch dargestellt habt, Angehörige, das Umfeld, die sind an dem Betroffenen, an der Betroffenen dran und manchmal kommt es da auch zur Hilflosigkeit, oder?
Absolut, genau. Ich denke, es gibt einfach auch so ein Verschieben des, ich sag mal, der Kommunikationsverantwortung. Das ist ja dann auch so ein Verschieben, sage ich mal, in Partnerschaften von Persönlichkeiten, von zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist ja eigentlich ein riesengroßes Thema sozusagen. Und natürlich sollte man eben gerade, wenn es eine frühe Verordnung gibt und es sehr früh normalerweise ja auch kommunikative Schwierigkeiten gibt, wird ja auch am Patienten gearbeitet und mit dem Patienten. Aber die Rolle der Angehörigen und der eigentliche Kommunikationspartner wird quasi in der Progredienz der Erkrankung immer wichtiger und die müssen eben immer mehr einbezogen werden und können nicht außer Acht gelassen werden, bis es vielleicht irgendwann den Punkt gibt, wo man vielleicht nur noch mit den Angehörigen und Pflegenden arbeitet, wann direktes Arbeiten am Betroffenen so nicht mehr möglich ist, weil kognitive Fähigkeiten so beeinträchtigt sind, dass das so nicht mehr möglich ist. Aber Kommunikation ist ja trotzdem notwendig. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, dass das so eine Art Kontinuum ist, dass man vielleicht nicht ganz voneinander trennen kann und sollte, aber beides eigentlich zu dieser therapeutischen Intervention gehört.
Und ich merke auch, dass wir da häufig gerade im ambulanten Setting auch gar nicht nur Angehörige beraten können oder dürfen, sollten, wie auch immer man das dann sieht, sondern eigentlich das auch so eine Vermittlerinnenrolle haben fürs ganze Versorgungsnetzwerk um den Menschen mit Demenz herum. Da ja Kommunikation einfach so ein Thema ist, was notwendig in allen Lebensbereichen ist. Angefangen natürlich bei dem Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin über mögliche Verordnungen, weil da auch einfach, glaube ich, viel Unsicherheit noch besteht. Ab wann kann ich das verordnen? Wie kann ich das verordnen? Aber auch mit Tagespflegen zum Beispiel, Einrichtungen. Also ich meine, wenn ich kommunikative Strategien erarbeite, dann ist es ja auch wichtig, dass es im Setting der Tagespflege umgesetzt werden kann oder Betreuungsangebote, Demenzcafés und so weiter. Und wir da eigentlich eine große Rolle einnehmen können im Thema Beratung zu Kommunikation und dadurch auch vermitteln können.
Also letztendlich, wenn wir das Thema Kommunikation mal noch ein bisschen füllen wollen oder das Wort, den Begriff der Kommunikation, es geht ja darum, auch Bedürfnisse, dass wir die Bedürfnisse des Menschen mit Demenz auch lesen und hören können. Und dass wir in diesen vielleicht manchmal auch frustranen Situationen der Missverständnisse eventuell unterstützen können. Wie belastend sind solche Situationen für Angehörige?
Sehr, letztendlich, ne? Also ich habe gerade ja schon erwähnt, dass sich da einfach auch zwischen den Partnern etwas verschiebt, ja, auf verschiedensten Ebenen. Das heißt, das ist ein Mehr an Verantwortung, es ist eine Hilflosigkeit, es ist die gelegentliche Eskalation einer Situation, einfach weil die Emotionen blank liegen, die Nerven blank liegen, weil der Alltag komplett anders strukturiert werden muss, weil auch Kommunikation anders strukturiert werden muss. Wenn man sich überlegt, wie man mit seinem Partner unter normalen Umständen kommuniziert, da läuft 90% zwischen Tür und Angel. Und das so mal schnell zugerufen und das funktioniert halt bei einem Partner mit Demenz dann eben nicht mehr, weil das dann nicht mehr ankommt. Das heißt, der Alltag, der Umgang miteinander, das muss sich alles ganz krass ändern und führt zu Hilflosigkeit, Frustration und tatsächlich auch zu Depression und Burnout auf Seiten der Angehörigen und aber natürlich auch einer wahrgenommenen Frustration und Hilflosigkeit auf Seiten des Betroffenen. Gerade in der Frühphase bekommen das diese Patienten, ja, diese Betroffenen ganz stark mit. Und das macht ja was mit denen, dass sie da eben auch hilflos sind und sich ihrem Angehörigen so nicht mehr ausdrücken können. Das führt dann zu Frust, das führt auch zu verbalen, vielleicht auch andersartigen Aggressionen. Und das hat eigentlich eine riesengroße Eskalationsschleife hinten dran, wenn dieser Punkt Kommunikation nicht gut funktioniert.
In dem Moment, in dem so viel Pflegebedarf dazukommt, verschiebt sich ja auch ganz viel Verantwortung. Und das verändert halt auch die ganze Rollenidentität, egal ob wir jetzt von einer Paarbeziehung ausgehen oder bei den nahen Angehörigen halt auch vielleicht Tochter, Vater, Sohn, Mutter, wie auch immer, diese ganzen Rollen verschieben sich halt. Und ich glaube, da ist ein sehr schwieriger Prozess für Angehörige, da erstmal ihre eigene Rolle zu finden. Wie viel bin ich eigentlich gerade Pflege? Wie viel bin ich aber auch noch Ehemann, Ehefrau oder Tochter oder Sohn? Und wie kommunizieren wir so miteinander, dass ich trotzdem auch noch irgendwie den Menschen dahinter sehe, also dass der Mensch nicht verloren geht und es nicht nur diese Krankheit im Vordergrund steht und vor allem diese ganze Problematik, die damit einhergeht, was im Alltag nicht mehr gut klappt. Und ich finde, da ist halt dieses Thema Ressourcenorientierung total wichtig. Und das ist etwas, zu dem ich versuche, sehr früh schon zu beraten, um auch diese so ein bisschen so eine Grundhaltung mitzubringen. Und natürlich ist das für mich als Logopädin, die dann zweimal die Woche vielleicht kommt, viel einfacher als Angehörige, die das 24 Stunden am Tag erleben und ihren Alltag damit bewältigen müssen. Aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, sich darauf zu konzentrieren, was gerade noch gut geht, dann hat man die Möglichkeit, auch wieder Momente im Alltag zu entdecken, in denen man positive Erlebnisse zusammen haben kann, in denen man auch den Menschen hinter der Erkrankung wieder sieht und auch noch ein Stück weit anderes Rollenerlebnis haben kann.
Hast du dann einen Fall für uns, wo du mal konkret erzählen kannst, wie so ein Prozess abläuft und ja, wie gehst du vor? Du bekommst die Verordnung, du machst den Termin aus, damit, glaube ich, sich auch alle mal vorstellen können, was passiert hier eigentlich bei uns.
Also es kann sehr unterschiedlich ablaufen. Das ist ein sehr individueller Prozess.
Ja, du darfst dir jetzt einen nehmen und du darfst auch das Gelingende mal darstellen. Ja. Wir können immer noch darüber sprechen nachher, was ist, wenn das nicht gelingt und was sind die Faktoren. Aber dass wir es vielleicht nochmal bildlich haben.
Also wenn ich jetzt mal an einen Patienten denke, bei dem ich zum Glück dann die Verordnung schon sehr früh bekommen habe, dann ist dieser Patient zunächst zu mir in die Praxis gekommen tatsächlich. Auch am Anfang noch eigenständig und ich habe viel mit dem Patienten selbst erstmal gearbeitet. Später kamen die Angehörige auch viel mit dazu und hat dann auch auf ihn gewartet in der Praxis, sodass ich sie auch in den Therapieablauf schon mal ein bisschen mit einbeziehen konnte. Wir konnten ins Gespräch gehen über die Alltagsgestaltung, über kommunikative Strategien, die wir zum Beispiel erarbeitet haben. Der Patient zum Beispiel hat berichtet, dass er eigentlich immer jahrelang das Frühstück gemacht hat in diesem Setting zu Hause und damit Probleme hat. Denn seine Frau isst Müsli und das ist für ihn etwas, das war ihm schon immer fremd. Er hat immer Brot gegessen, aber er hat das lange Zeit hinbekommen mit ihren Instruktionen und jetzt klappt das nicht mehr so. Er weiß nicht, was muss er da reinmischen, in welcher Reihenfolge. Sie will das aufgekocht haben. Also das war ihm alles zu viel, vor allem dann, als die kognitiven Fähigkeiten einfach mehr und mehr abbauten. Und da haben wir zusammen eine Art Skript für ihn erstellt in der Therapieeinheit. Und ja, ich habe ihm das dann laminiert und er hat es mit nach Hause genommen. Und da habe ich dann auch die Angehörige mit ins Boot geholt. Das haben wir vorbereitet. Und sie war zunächst ein bisschen skeptisch, ob das wohl klappt. Aber er hatte noch einen guten Zugang zur Schriftsprache und hat dann mit diesem Skript zu Hause das Müsli für seine Frau wieder erstellt. Und das war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis, dass das so funktioniert hat. Und das hätte nicht funktioniert, wenn die Angehörige dann nicht auch mit ins Boot geholt wird, wenn transparent gemacht wird, warum machen wir das, wie erarbeiten wir das, warum ist das gerade wichtig und da auch ganz viel Aufklärung zu betreiben. Ja, das, also für Angehörige wirkt das häufig auch erstmal wie ein Schritt zurück. Da ist also wie ein weiterer Fortschritt quasi der Erkrankung, dass man jetzt quasi schon ein Skript braucht, um so etwas zu erledigen, so eine Alltagsaufgabe. Und da halt ganz viel auch in die Aufklärung zu gehen. Naja gut, wir können halt keine klaren Verbesserungen erzielen in den kognitiven Fähigkeiten oder den kommunikativen Fähigkeiten. Wir können aber Strategien an die Hand geben, um die Teilhabe der Erkrankten möglichst lange zu erhalten. Und das finde ich total wichtig, dass das auch bei den Angehörigen schon sehr früh irgendwie verinnerlicht wird. Hey, wir versuchen so lange wie möglich eine große Teilhabe im Alltag zu erhalten. Und dazu gehören dann auch solche Hilfsmittel quasi, um die alltäglichen Aufgaben bewältigen zu können.
Das ist ja wunderbar, weil das ist ja auch Beziehungsarbeit, weil Tabea hat ja vorhin auch schon gesagt, ne, da verschieben sich ja dann auch die Ebenen. Und jetzt war wieder die Ebene erreicht, ich kann das Müsli für meine Frau tun und mit dieser Strategie habe ich auch wieder Kontrolle und eine Selbstwirksamkeit. Das ist ja auch wieder auf der Persönlichkeitsebene, auch auf diesem, wie erfahre ich mich? Erfahre ich mich als hilflos oder habe ich einen Kompass, der mich noch weiter durchträgt? Wie lange hast du diesen Patienten betreut?
Insgesamt habe ich den Patienten, glaube ich, 4 Jahre betreut und dann tatsächlich aufgrund eines Stellenwechsels abgegeben, was sehr schwierig war nach 4 Jahren, ist das, da hat man doch viel persönliche Bindung auch, gerade weil auch dann später die Therapie hauptsächlich im häuslichen Setting stattgefunden hat. Also ich glaube, er ist etwa 1 Jahr in meine Praxis, also in die Praxis gekommen, dann war ich die letzten Jahre im Hausbesuch vor allem da, weil das dann doch schneller fortschreitend war, als wir zunächst dachten. Und im häuslichen Umfeld hat das dann aber nochmal für die Therapie den totalen Vorteil geboten. Also ich habe gemerkt, das ist total super, denn er kommt natürlich, es geht ja häufig mit den demenziellen Erkrankungen einher, dass im häuslichen Umfeld noch viel mehr auch dieses Kompetenzerleben stattfindet, dass ich weiß, wo alles ist, ich kenne mich aus, weil das natürlich Dinge sind, die überhaupt nicht irgendwie mit Kurzzeitgedächtnis zusammenhängen, sondern schon über lange Jahre meistens ja so bestanden. Und da konnten wir halt auch vor allem im Alltag zum Beispiel bei Tätigkeiten mit realen Gegenständen arbeiten, mit denen er tagtäglich umgeht. Und es sah nicht plötzlich anders aus wie in der Praxis oder war nur abstrakt irgendwie auf einem Bild dargestellt, womit auch meiner Erfahrung nach Menschen mit Demenz dann schnell Probleme entwickeln und sich da viel, viel besser orientieren können, wenn das häusliche Umfeld um sie herum ist.
Ich habe den Vorteil, ich sehe die beiden. Ich sehe Janka und Tabea auf dem Bildschirm und ich sehe Tabea heftig nicken. Tabea.
Absolut. Ja, ich kann zu allem nur zustimmen, was die Janka hier natürlich sagt. Wir sind ja auch zusammen in der Arbeitsgruppe Demenz und das nicht ohne Grund. Das sind natürlich Themen, die wir häufig auch so miteinander besprechen. Und mir ist aber zusätzlich jetzt eigentlich noch was eingefallen, auch in meinem klinischen Setting, und zwar bei deutlich fortgeschritteneren Demenzen. Wo vielleicht gar nicht so viel, sag ich mal, zu Anfang ersichtliche Ressource vielleicht da sein kann, aber wo es ja trotzdem diese Hilflosigkeit der Verwandten, der Angehörigen gibt, die ja trotzdem kommunizieren wollen und die trotzdem in Kontakt treten wollen. Und wo ich es immer wieder erfahre, dass das so ein Aha-Erlebnis ist, wenn man sagt, naja, wissen Sie, es ist ja nicht nur Sprache Kontakt, sondern Körperkontakt ist Kontakt, Blickkontakt ist Kontakt und überhaupt gemeinsame Zeit, also diese emotionale Ebene, die Gefühle, die einfach auch im Gehirn an einer anderen Stelle verarbeitet werden, sehr lange einfach da sind und das Wahrnehmen dessen. Und diesen Freibrief, den man dann geben kann, zu sagen, verbringen Sie Zeit miteinander. Also fokussierte Zeit miteinander, ob das jetzt das Zusammenhören von geliebter Musik ist, das Anschauen von Bildern von der Familie, vielleicht auch ganz weit zurückliegend, weil das vielleicht noch abrufbar ist, das einfach das Hören der Stimme, weil man schon immer einander Zeitungen oder Texte vorgelesen hat oder über die letzten Fußballspiele diskutiert hat, dass man genau das auch weitermachen sollte, um einerseits zu aktivieren, andererseits aber auch miteinander in Kontakt zu treten. Und man weiß tatsächlich, dass in diesen Situationen auch fortgeschrittene Betroffene mit Demenz dann psychomotorisch ruhiger werden, besser führbar, zufriedener und dass aber auch die Angehörigen ein größeres Gefühl von Effektivität, von Kontakt und auch, sage ich mal, von Glück sozusagen haben, weil sie so ein bisschen mehr wissen, was sie tun können in dieser Zeit, weil sie eben doch sonst einfach hilflos im Zimmer stehen, vielleicht auch im Pflegeheim, weil der Betroffene nicht mehr zu Hause so führbar ist. Und dann kommen sie zu diesem Menschen, der unter ihren Fingern so nach und nach geführt verschwindet und wissen erstmal nicht, was sie tun sollen. Und da ist dann so eine Handreichung, was man trotzdem tun kann und eigentlich für beide Seiten sehr effektiv und sehr gewinnbringend ist. Da eine Anleitung ist total wichtig, weil das den meisten Menschen erstmal nicht so klar ist, was möglich ist und was ihnen und auch den Betroffenen das bringt.
Ich glaube, das ist nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du jetzt mit reingebracht hast. Denn ich hatte ja vorhin zitiert hier das Thema Gedächtnistraining und dann heißt es Brettspiele und Gedächtnistraining, das ist alles gut und hübsch, aber irgendwann ist es nicht mehr das. Ja, es geht also nicht dieser Weg des Bagatellisierens, wir spielen so ein bisschen und dann wird das so ein bisschen was und wenn dieses Spielen nicht mehr geht und wir messen, haben aber diese Messlatte, dass Kommunikation eben auf dem Weg dann funktionieren muss. Und jetzt zu sagen, Moment, Kommunikation ist so viel mehr. Das ist nicht nur das Wort, was aus dem Mund kommt, sondern genau wie du das jetzt beschrieben hast. Das ist der Blickkontakt, das ist der Handkontakt, der Körperkontakt. Und auch hier könnte man da sagen, warum brauchst du jetzt hier die Logopädie? Ich denke, das ist genau das, dass wir das auch nochmal auf andere Füße stellen können. Denn nicht jeder Körperkontakt ist ein gewollter Körperkontakt. Es geht nochmal viel mehr darum, zu lesen und zu gucken, was sind denn hier Signale, auf die wir aufpassen, damit wir auch nicht Grenzen überschreiten. Ja, auch das ist etwas, was ich in meinem Berufsalltag auch erzählt bekomme, ist dann zu sagen, naja, jetzt gehen dann alle an den Betroffenen, an die Betroffene ran und machen Körperkontakt. Aber die Frage ist, wo sind hier die Grenzen und was passiert mit dem Mensch? Also aus einem guten Willen überschreiten, werden plötzlich Grenzen überschritten, weil es heißt, naja, da gehen wir halt an den Körper. Ist das etwas, was ihr so erlebt, auch erlebt?
Ich glaube,
nicht mehr so
im klinischen Kontext. Ja, im klinischen Kontext, glaube ich, sieht man das oft, einfach weil der Ablauf sehr schnell ist, das Personal rar und das tatsächlich ganz schnell passieren kann, weil man eben nicht die Zeit hat, ganz individuell auf jeden Patienten einzugehen sozusagen und da die individuellen Bedürfnisse auch für Distanz und Nähe zu eruieren. Und da wird dann gerne eher mit der Gießkanne hantiert, was ja nicht selten dann tatsächlich zu so einer Art Eskalation führen kann, weil sich ein Patient, der dann eben kommunikativ, sprachlich nicht mehr so fit ist, der kann sich ja nicht sprachlich wehren. Also jeder, der hier zuhört und auch wir würden uns laut schimpfend wehren sozusagen und ordentlich die Meinung sagen, aber das kann ja jemand mit einer beginnenden oder auch fortgeschrittenen Demenz dann vielleicht nicht mehr in diesem Rahmen. Und welche Möglichkeit hat er, um sich zu wehren? Und dann führt das dann eben zu diesen klassischen, vielleicht auch Fehlinterpretationen von Verhalten. Wo kommt denn dieses aggressive Verhalten am Frühstückstisch im Pflegeheim her? Ist es wirklich der Patient, der einfach von sich aus aggressiv ist? Oder ist er nur nicht damit einverstanden, dass ihm jedes Mal der vorgemischte Kaffee aus Kaffee und Milch serviert wird, am besten noch mit Zucker drin, den er noch nie getrunken hat und nicht mag? Aber er wird nicht gefragt, sondern es gibt einfach die vorgemischte Mischung aus allem. Ne? Und das akzeptiert man vielleicht einen Tag und noch einen Tag. Aber wenn es dann jeden Tag ist, irgendwann ist es zu viel. Und das ist dann natürlich so nur eins von vielen Beispielen, wo aus gutem Willen und Zeitmangel etc. mitunter einfach etwas schief gehen kann. Und wo ich eben auch den Besuch der Logopädin im Pflegeheim zum Beispiel gerade in solchen Situationen für total sinnvoll und wichtig erachte, weil dann genau solche Situationen vielleicht auch mal ja evaluiert werden können und geschaut werden kann. Ja, die Rückmeldung ist jedes Mal morgens, rastet der Patient immer völlig aus und wir kommen gar nicht mehr an ihn ran. Da muss man halt gucken, warum zum Beispiel.
Ich meine, da haben wir halt auch eine sehr luxuriöse Position einfach, wenn wir dann 45 Minuten mit dem Patienten, der Patientin allein haben und nur das Thema Kommunikation für uns erstmal zentral steht, gerade im Vergleich natürlich zu Pflegepersonal oder Ähnlichem, wo alles sehr viel unter Zeitdruck stattfindet, haben wir da einfach eine sehr gute Position, um auch dann mal sowas zu hinterfragen und auch vielleicht über nonverbale Zeichen herauszufinden, was ist da eigentlich, was sind da die Störfaktoren, was gefällt da vielleicht dem Menschen mit Demenz nicht oder woher kommt dieses Verhalten, wodurch entsteht das? Das ist, finde ich, auch was total hilfreich ist, wenn man Angehörige, aber auch Pflegepersonal damit einbinden kann, ein Stück weit in diesen Prozess. Denn ich habe das häufig so ein bisschen als Aha-Moment erlebt, so dieses, okay, verbale Kommunikation fällt jetzt irgendwie weg, aber Kommunikation ist ja trotzdem noch da, aber wie kann ich die möglichst effizient hoffentlich auch, weil das ist nun mal für die Pflege wichtig und auch für Angehörige häufig, die einfach ihren Alltag ja auch noch bestreiten, wie kann ich das möglichst effizient trotzdem lesen und dann zum Beispiel Statements zu machen, also versuchen, Aussagen zu tätigen und darauf die nonverbale Reaktion zu überprüfen und das dann auch zu benennen. Also sei es, ich habe gesehen, da hat sich ihr Gesicht verzogen, ich habe das Gefühl, das sehen Sie vielleicht anders oder Ähnliches in die Richtung, um da einfach näher an das Gefühlte und Erlebte von dem Menschen mit Demenz heranzukommen und auch so ein Stück weit die Möglichkeit zu haben, wieder Zugang zu haben zu der Gefühlswelt des Menschen mit Demenz.
Das war, glaube ich, jetzt ein sehr schönes Beispiel zu sagen, ich sehe das und das könnte eventuell das und das bedeuten. Bleiben wir bei dem Patienten, der in der Früh seinen Kaffee verweigert, kann auch sein, dass überall heißt, das ist der, der morgens immer verweigert. Ja? Und dann habe ich genau diese Zuordnung schwer führbar verweigert. Und irgendwann wird aus diesem Eimer verweigert, der verweigert immer. Und dann hat das so eine Eskalationsstufe erreicht auf Verhaltensebene. Und dieser Moment zu sagen, was beobachte ich hier überhaupt? Und wie können wir das hier deuten? Und welche Lösungsmomente brauchen wir hier? Und wir sind hier auf kommunikativer Ebene, aber auf einer sehr diffizilen Ebene. Wir hatten schon vorher ein Vorgespräch, das wissen die anderen nicht. Wir haben schon ein bisschen warm geredet vorhin. Und ich mache mal einen Schlenker, nämlich das Thema Angehörige und Kommunikation. Und ich hatte die Broschüre jetzt vorgelesen, da stand eben die Logopädie nicht drin. Wenn wir im medizinischen Kontext sind, dann kommen wir natürlich sehr schnell auf Leitlinien. Und Janka hat gesagt, ich habe mir extra nochmal die S3-Leitlinie zum Thema. Oder war es Tabea? Entschuldigung, Janka hat mir das Zeichen gegeben, nicht, dass ich hier falsch bin. ich habe es extra nochmal angeschaut. Und was steht denn drin in der S3-Leitlinie?
Ja, wir haben ja das große Problem, dass S3-Leitlinien ja immer ganz viel Evidenz brauchen. Und das ist halt in unserem Einzelkontext von Therapie und Individualität unseres Klientels ganz schwer herauszukriegen. Insofern tauchen wir da tatsächlich in der Logopädie jenseits der Schlucktherapie eigentlich kaum bis gar nicht auf, jedenfalls nicht direkt benannt. Wenn man allerdings ein bisschen tiefer hineinschaut, dann könnte man doch den einen oder anderen Arbeitsauftrag sehr wohl herauslesen. Und das, was hier zum Beispiel zum Thema Angehörige letztendlich mit drin ist, dann steht da einfach, wir schlagen vor, pflegenden Angehörigen von Menschen mit Demenz ein Kommunikationstraining zur Verbesserung des Wissens und der Fähigkeiten im Umgang mit Demenz anzubieten. Das sind die neuen S3-Leitlinien von 2023. Interessanterweise wird dieses Kommunikationstraining in keinster Weise mit der Logopädie in Verbindung gebracht. Das ist schon spannend. Die Ursache ist letztendlich die Evidenzlage, weil es sehr gute Kommunikationstrainings meist von Gerontopsychiatern entwickelt und mit sehr vielen verschiedenen Aspekten gibt, die eben dann auch eine großflächige Evidenz für dieses Training gesammelt haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Unterschied, ob ich, sag ich mal, eine Fortbildung mache für Angehörige, die das mal hören und was auch sehr, sehr sinnvoll und sehr effektiv ist, oder ob ich situativ, spezifisch auf den Patienten und die Angehörigen gemünzt eine Begleitung durch die verschiedenen Phasen der Demenz anbiete, sozusagen, und da sag ich mal, näher dran an dem individuellen Fall bin. Insofern denke ich, dass beide Aspekte sehr, sehr wichtig sind, aber beide Aspekte eigentlich auch verordnet und getan werden sollten.
Ja, Tabea, du hast zitiert, du hast auch einen Appell schon gleich formuliert und ich glaube, das ist ein ganz toller Schlusssatz. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass wir heute den Fokus auf die Kommunikation bei Demenz setzen konnten, dass wir gemeinsam auch die Angehörigen und das Umfeld noch mit beleuchtet haben, denn ohne geht das gar nicht. Und ich werde in den Shownotes auch die Kontaktdaten reinschreiben, wenn man mit euch Kontakt aufnehmen möchte, mehr zu diesem Thema vielleicht wissen möchte, dass ihr da zur Verfügung steht. Habe ich so richtig verstanden, oder?
Absolut, ja, absolut. Ganz richtig.
Okay. Darf ich noch ganz kurz was ergänzen?
Ja, Janka, klar.
Ich persönlich freue mich auch grundsätzlich, und da möchte ich einmal alle KollegInnen motivieren, Wenn Unsicherheit besteht beim Thema, wie kann man eigentlich überhaupt verordnen, also Logopädie verordnen? Darf ich überhaupt schon früh Logopädie verordnen? Macht das überhaupt Sinn, bei Demenz schon frühzeitig Logopädie zu verordnen? Für mein Gefühl ja. Je früher, desto besser, denn umso tiefer können wir in den Prozess einsteigen, umso früher können wir Angehörige begleiten und auch umso früher kann man auch mit noch mehr vorhandenen kognitiven Fähigkeiten Strategien erarbeiten und Teilhabe ermöglichen. Und ich freue mich auch, wenn Ärzte und Ärztinnen da auf mich zukommen. Also wenn da Unsicherheit besteht, einfach anfragen. Hey, was braucht ihr denn für eine Verordnung? Wie kann man das machen? Und ich finde das total toll. Also mich darf man da sehr gerne kontaktieren. Ich nehme an, dass das für viele meiner Kolleginnen auch gilt. Und ja, das war noch mein Schlusswort.
Wunderbar. Logopädie hilft. Habt einen schönen Tag, herzlichen Dank und auch herzlichen Dank fürs Zuhören für dich da draußen.
Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.